Ja, wenn es doch heute noch ein Orakel geben würde, ja, so wie damals das Orakel in Delphi. Die griechische Mythologie erzählt, dass man dort einmal im Jahr hingehen konnte und dann wurde einem die Zukunft vorausgesagt. Und zwar ist das Ganze so entstanden damals, dass der Göttervater Zeus zwei Adler hat losfliegen lassen, eine vom einen Ende der Erde und den anderen Adler vom anderen Ende der Erde. Und die sind dann losgeflogen und dann sind sie sich begegnet an einem Ort und es war in Delphi, in Griechenland, ja, dem damaligen Mittelpunkt der Erde. Und an diesem Ort Delphi ist dann ein Drache entstanden aus dem Erdschlamm. Und dieser Drache hatte die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen. Und irgendwann ist der Drache gestorben und sein Blut ist in die Erde geflossen. Und seitdem konnte man dann an diesem Ort die Zukunft voraussagen. Und Könige und andere bekannte Männer sind dann und Frauen einmal im Jahr dorthin gegangen. Und dann hat dieses Orakel die Zukunft vorausgesagt. Und man konnte dann entscheiden, will ich diese Zukunft? Bleibe ich bei meiner Entscheidung? Oder will ich lieber eine andere? Dann treffe ich eine andere Entscheidung. Das wär's doch, oder? Hättest du nicht auch gern so ein Orakel, das dir einmal im Jahr sagt, wie deine Zukunft aussehen wird? Also ich hätte es gern so jeden Monat. Das wär's, ja. Entscheidungen sind so wichtig für uns. Was mache ich jetzt? War schon immer ein Thema, was Menschen bewegt hat. Was mache ich jetzt? Und wir Menschen, wir treffen bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag. Ja, ganz viele belanglose Entscheidungen, wie welche Socken ziehe ich an, ja, welchen Radiosender soll ich heute wählen. Aber es gibt wichtige Entscheidungen in unserem Leben, die Konsequenzen haben. Ja, irgendwann mal steht die Entscheidung dran, welche Berufsausbildung mache ich, welches Studium. Oder welchen Beruf soll ich wählen? Wie viele Schulden bin ich bereit zu machen für den Kauf meines neuen Autos? Hat ja auch Konsequenzen, ne? Moped, ja, oder Motorrad. Wen soll ich heiraten? Soll ich überhaupt heiraten? Soll ich meinen Partner verlassen? Wie erziehe ich meine Kinder? Wie gestalte ich mein Leben, wenn ich in Rente bin? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie ernähre ich mich? Man hat auch Konsequenzen. Entscheide ich mich eigentlich mit Gott zu leben, so in meinem Alltag oder ohne? All das sind Entscheidungen, die Konsequenzen haben auf die Zukunft. Ne? Und wir können mit ihnen nicht umgehen wie mit ganz belanglosen Entscheidungen, sonst geht es uns so wie mit dem einen Zimmermann. Eine Geschichte von einem Zimmermann, der 61 Jahre alt ist und er hat sein ganzes Leben lang hart gearbeitet und irgendwann kommt er zu seinem Chef und sagt, Chef, ich bin jetzt 61, ich habe jetzt jahrzehntelang für dich gebuckelt, ich will jetzt in Rente, ich kann nicht mehr, mir tut der Rücken weh. Und dann sagt der Chef, okay, ich will dich eigentlich gehen lassen, weil du bist echt ein guter Arbeiter, aber ich sehe, du kannst nicht mehr. Aber ich habe noch einen Wunsch, bitte bau noch ein letztes Haus. Ja, okay, mache ich, sagt er. Und er fängt an, das Haus zu bauen, aber er hat eigentlich gar keine Lust und er denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja? Ich könnte jetzt auf dem Balkon sitzen und die Sonne, ja, könnte mich wärmen, jetzt schaffe ich hier. Und dann fängt er an zu arbeiten, aber er schludert alles nur dahin, ja. Er nimmt irgendwelches billiges Material, er baut nicht richtig. Hauptsache, das Haus wird irgendwie fertig und er kann endlich in Rente gehen. Und so baut er eigentlich sein schlechtestes Haus in seinem Leben. Und dann kommt der Chef und nimmt den Bau ab und dann zieht er den Schlüssel raus und sagt zu dem Zimmermann, du hast so lange gearbeitet für mich. Wir sind reich geworden, auch wegen dir. Deswegen möchte ich dir und deiner Frau noch ein letztes Geschenk machen. Dieses Haus gehört euch. Und der Zimmermann zieht den Magen zusammen, er denkt, oh nein, wieso habe ich mich so nur so ein schlechtes Haus gebaut? Mit unseren Entscheidungen bauen wir auch ein Haus. Ja? Wir setzen Fundamente, wir ziehen Wände hoch, wir schlagen Nägel ein. Und irgendwo wünschen wir uns alle, dass wir am Ende nicht in einem Haus wohnen, wo wir sagen, wieso habe ich das so gebaut? Keiner will in einem Haus leben, wo er sich unwohl fühlt. Aber unsere Entscheidungen prägen natürlich unser Lebenshaus auch in der Zukunft. Das Spannende ist nur, niemand trifft ja bewusst schlechte Entscheidungen, oder? Es gibt kaum Menschen, die sagen, hey, das ist eine richtig schlechte Entscheidung und ich mache es trotzdem. Die meisten denken ja, wir alle denken, wir treffen gute Entscheidungen. Wir merken es oft erst hinterher. Und die Frage ist, woran liegt es eigentlich, dass wir immer wieder schlechte Entscheidungen treffen und erst hinterher das merken? Das liegt mit daran, dass in unserem Leben wir nicht immer alles so klar sehen, ja, wie bei klarem Wasser, wo dann alles ganz klar ist und ich weiß, welche Entscheidung ich treffen will, sondern wir haben bestimmte Prägungen in unserem Leben, die uns manchmal das Wasser, sag ich mal, ein bisschen vernebeln. Eine unserer Prägungen, die wir haben, ist einfach auch von unserer Familie oder vielleicht, ja, was wir von Kindheit auf gelernt haben. Es könnte zum Beispiel eine Prägung in deinem Leben sein, schaffe, schaffe, Häusle baue, ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach arbeitest und viel schaffst. Und es hat ja auch was Positives, das prägt dich so, ja. Du bist nicht faul, du liegst nicht einfach auf dem Sofa rum, du bist einer, der anpackt. Es kann aber auch sein, dass diese Prägung zum Beispiel dich in den Aktivismus reinbringt und du fängst immer gleich irgendwas an zu arbeiten und du nimmst dir gar keine Zeit zu reflektieren, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Weil du musst ja was schaffen, ne? Oder vielleicht hast du die Prägung mitbekommen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, du wurdest erzogen, hart zu sein. Also im Sinne, das Leben ist hart, du darfst kein Waschlappen sein und du musst auch die Dinge annehmen, so wie sie kommen. Und es hat was Positives. Du bist nicht einer, dem gleich so, sag ich mal, der umfällt, wenn irgendwas kommt. Kann aber auch sein, dass du vielleicht hart bist anderen Menschen gegenüber. Ja, weil du sagst, ja, da musst du eben auch lernen. Ne? Du bist nicht barmherzig, dir fällt es schwer zu vergeben. Und so haben wir Prägungen, mit denen wir im Leben sind. Und aus diesen Prägungen treffen wir Entscheidungen. Und wir merken es manchmal gar nicht. Ein anderer Faktor, der unser Wasser ein bisschen trübt, so sag ich mal, ist unser Umfeld. Wir werden geprägt von unserem Umfeld. Ja, also was gerade die Gesellschaft so um uns herum halt denkt und sieht, das prägt uns. Und es färbt dann auch ein bisschen unser Wasser. Trübt es ein bisschen. Eine Prägung in unserer Gesellschaft, eine positive Prägung ist, dass wir keine anderen Menschen töten. Ja, das ist bei uns eine ganz starke Prägung. Und spannend, dass in der Bibel das auch so steht. Gott sagt auch, du sollst nicht töten in den 10 Geboten. Also eine Prägung in unserer Gesellschaft, die mit dem übereinstimmt, was wir in der Bibel lesen. Es gibt auch Länder, da ist es nicht ganz so stark. Da ist zum Beispiel die Prägung ganz stark, wenn du jemanden das Essen klaust. Das ist eines der schlimmsten Verbrechen. Das ist jetzt bei uns nicht so. Wir haben genügend zu essen. Aber bei dem Thema Töten, okay, das passt vielleicht so ganz gut, wenn wir uns überlegen, was will Gott für mein Leben. Aber interessant, wenn wir bei dem Thema weiterdenken, die Bibel spricht auch viel darum, dass wir Menschen töten können, jetzt nicht körperlich, aber wir können Menschen verletzen und sozusagen töten mit unseren Worten. Das kommt immer wieder vor in der Bibel. Ein Psalmist schreibt mal darüber, dass ihn Worte verletzen. Er sagt, ihre Zungen sind scharf, geschliffene Schwerter und ihre bissigen Worte verletzen wie Pfeile. Also es ist ein hoher Wert, dass wir andere Menschen nicht fertig machen, dass wir sie nicht mit Worten verletzen. Jetzt kann es aber sein, dass in deinem Umfeld es total normal ist. Es gehört zur Kultur, sich durchzusetzen und andere Menschen auch fertig zu machen. Ich habe das in meinem Leben tatsächlich eine Zeit lang auch so gedacht, vor allem als Jugendlicher, dass es ganz normal ist, dass ich und meine Crew, ja, dass wir andere fertig machen, vor allem Mädels. Und wir waren mal auf einer Freizeit, ich kann mich erinnern, da waren wir wieder in diesem, wir wollen mal anderen zeigen, wie toll wir sind. Und dann war ein Mädchen, das hat sich ein bisschen uns widersetzt. Und wir haben angefangen, die ganze Freizeit über dieses Mädchen fertig zu machen. Wir haben einen Spitznamen ausgedacht, wir haben einen Film über sie gedreht, wo wir eigentlich die ganze Zeit uns lustig gemacht haben. Aber in dieser Phase kam mir nicht einmal der Gedanke, dass es vielleicht nicht so eine gute Entscheidung ist. Es war für mich ganz normal. Erst später, als dann jemand auf mich zukam und gesagt hat, hey, findest du das eigentlich okay? Und ich kann mich erinnern, dass es auch eine Phase war, wo ich dann mich entschieden habe, dass Jesus in meinem Leben Einfluss haben soll. Ich will ihm vertrauen. Und es war eine der Dinge, die Jesus mir auch gezeigt hat. Ruben, es ist nicht meine Perspektive, dass du so mit anderen Menschen umgehst. Also dann kam Licht rein, ja, aber mein Umfeld hatte mich ganz anders geprägt. Eben mit diesem trüben Wasser. Und es ist einfach wichtig, dass du wahrnimmst, dass in deinem Leben es auch sein kann, dass Dinge trüb sind. Und je nach deiner Prägung fühlst du und deine Emotionen sind ganz entscheidend für Entscheidungen. Emotionen sind oft viel wichtiger, als wir denken. Wir denken immer oft, wir sind alle voll rational, aber wir entscheiden ganz oft emotional. Ja, stell dir mal vor, du willst abnehmen. Du willst abnehmen, du hast es geschafft, 15 Minuten zu joggen. Ja. 15 Minuten joggen haben 150 Kalorien verbrannt. Und du weißt, hey, du hast dir den Burger verdient nachher, ne? Der Burger mit Pommes, 1000 Kalorien. 150 Kalorien gegen 1000 Kalorien. Also was müsstest du machen? Nicht den Burger essen. Aber deine Leidenschaft, deine Gefühle sagen, ich will den Burger haben. Also, du entscheidest dich für den Burger und was kommt dann? Dann kommen die Argumente hinterher. Ah ja, ich war ja auch joggen, oder? Also unsere Emotionen führen uns zu der Entscheidung und hinterher kommen die Argumente. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ich liebe es, wenn Menschen handwerklich was schaffen können. Ja? Wenn jemand so ein Landschaft, so ein Gärtner, ja, wenn er einfach das so eine Hofeinfahrt gestaltet oder ein Schreiner, der kommt und er macht mit Holz was. Ich bin auch mal ein bisschen neidisch, weil ich das nicht so oft mache und vielleicht auch nicht so kann. Aber ab und zu mal gehe ich in den Baumarkt. Und ich weiß, alle Handwerker wissen, im Baumarkt gibt es keine gescheiten Sachen, aber so für so ein Normalo wie mich. Ne? Da gehe ich in den Baumarkt, da gibt es verschiedene Geräte. Da gibt es die Bohrhammer, die Schleifgeräte. Und dann gibt es die Basic Line, ne? Und es gibt die Professional, ja, oder die Blue Line. Und für mich eigentlich macht es keinen Sinn, eine Professional Line zu kaufen. Aber diese Geräte, ja, die haben einen Akku, der hält 40 Stunden. Ja. Du kannst die von 40 Meter Höhe runterwerfen lassen. Ja, selbst der Sturm Sabine kann nichts anhaben diesen Geräten. Und außerdem gibt es das ganze Set für 30% reduziert. Hey, und es ist klar, ich muss das haben. Ne? Und dann kommen auch ganz viele Argumente. Ja, Qualität ist wichtig. Ja. Außerdem, wenn eines Tages ein Projekt kommt. Ne? Und vielleicht will mein Nachbarn es ja ausleihen und ich will ja auch Nächstenliebe und so weiter geben. Ne? Und dann habe ich plötzlich ganz viele Argumente. Und wenn ich dann dreimal im Jahr in meine Abstellkammer gehe und dann machst du das hier auf und dann ist das Gerät da und du fühlst dich wie ein Profi. Ja. So funktioniert übrigens Werbung. Das Blöde ist nur, wenn dann unser Familienurlaub draufgehen würde. Ne? War jetzt nicht so, aber also ihr merkt, wie das oft bei uns ist, wir haben eine Emotion für etwas von bestimmten Prägungen vielleicht und danach haben wir die wunderbare Fähigkeit, ganz viele Argumente zu finden in vielen Bereichen, warum wir so handeln. Es ist spannend, auch wenn wir uns zum Beispiel streiten, ja, wie viel plötzlich wir Argumente finden für unser Verhalten. Also achte mal auf deine Emotionen. Emotionen sind total wichtig, die prägen uns, aber die haben auch die Gefahr, dass sie uns in eine Richtung bringen und wir dann erst Argumente finden, um unsere Emotionen, unsere vielleicht negative Entscheidung zu prägen. Und das ist mein zweiter Gedanke. Also wir haben Prägungen, die uns manchmal Dinge vernebeln. Und das zweite ist, wir malen uns dann die Welt, wie sie uns gefällt. Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt, wie Pippi Langstrumpf. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. 2 mal 3 ist 4. Wer will als Kind nicht sein wie Pippi Langstrumpf? Hey, Pippi Langstrumpf, die hat einen Goldkoffer in ihrer Villa. Ihr Vater ist Pirat. Sie kann ein Pferd mit ihrer eigenen Kraft hochheben. Mann, ja, wie langweilig ist doch das Leben von Annika und Tom, ja, die da auch vorkommen, die zwei Freunde, die in dieser Familie leben. Wer will schon so sein wie sie? Sorry, wenn jetzt hier... Wie heißt es immer mit diesen Beispielen, reales Leben und so, alles rein zufällig, ja? Also wir wollen alle so sein wie Pippi Langstrumpf. Welches Kind will das nicht? Und dann malen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ne? Wer will das nicht haben? Also Goldkoffer und Pferde hochheben. Es gibt immer wieder in der Bibel Stellen, in der Menschen so getrübt waren von ihrer Perspektive und sich die Welt gemalt haben und nicht erkannt haben, was Gott für sie will. Und ich möchte euch einen Propheten vorstellen, der gelitten hat, weil er immer wieder gerufen wurde, Dinge aufzuzeigen, aber keiner wollte es hören. Er hat sogar kreative Sachen kreiert. Das war der Prophet Jeremia. Und Gott ruft ihn zu dem Volk Gottes. Also eigentlich ein Volk, das den Charakter Gottes besonders ausdrücken sollte, das besonders zeigen sollte, wie Gott ist. Und sie leben in verschiedenen Dingen überhaupt nicht so, wie Gott es will. Und der Prophet Jeremia kommt dann zu diesem Volk und soll ihnen eigentlich sagen, hey, ihr malt euch die Welt, wie euch gefällt, ja. Ihr könnt gar kein Pferd tragen, aber ihr denkt, es wäre normal. Und er spricht verschiedene Dinge an. Und ein Problem war ihr Umgang miteinander. Sie haben angefangen, einfach die ganze Zeit sich zu betrügen und haben gedacht, es wäre normal. Und dann spricht der Prophet Jeremia in Kapitel 9, steht da Folgendes. Da sagt er, weil er leidet, ne? Ach, wenn ich doch eine Herberge wüsste. Irgendwo in der Wüste, wo Karawanen die Nacht verbringen. Dann würde ich mein Volk verlassen und mich dorthin zurückziehen. Denn Ehebrecher sind sie, einer wie der andere, eine Bande von Betrügern. Der Herr spricht, sie schießen ihre Lügen ab wie Pfeile. Sie besitzen die Macht im Land, weil sie betrügen. und nicht, weil sie die Wahrheit lieben. Sie begehren ein Verbrechen nach dem anderen und wollen mich nicht als ihren Gott anerkennen. Nimm dich vor deinem Freund in Acht. Traue deinem eigenen Bruder nicht über den Weg, denn dein Bruder betrügt den anderen. Und dein Freund wird vom anderen verleumdet. Sie überlisten sich gegenseitig, keines ihrer Worte ist wahr. Sie haben sich an das Lügen gewöhnt und können das Böse nicht lassen. Also Jeremia spricht eine Situation an, an dem sie sich an das Lügen gewöhnt haben. Es ist so normal geworden, dass sie einander betrügen. Es ist normal geworden, dass sogar Verwandtschaft in Freundesbeziehungen, Familienbeziehungen einer den anderen nicht mehr die Wahrheit sagt. Und das Problem war, dass die ganze Gesellschaft eigentlich auseinandergebrochen ist, weil keiner mehr irgendjemandem vertrauen konnte. Und Jeremia sagt, hey, schaut, wisst ihr eigentlich, wie ihr lebt? Wisst ihr eigentlich, wie getrübt euer Wasser ist? Ihr erkennt es gar nicht mehr. Es ist für euch normal geworden. Und wir kennen es ja auch heute, dass Fundamente von Beziehungen bröckeln, wenn Menschen sich nicht mehr vertrauen können. Wann entsteht denn eine vertrauensvolle Beziehung, eine Freundschaft oder wann kann in einer Ehe Vertrauen wachsen? Dann, wenn einer dem anderen vertraut. Und wann baue ich Vertrauen auf zu jemandem, wenn der andere Worte sagt, die wahr sind? Also wenn wir mit jemandem kommunizieren und er lernt uns kennen und wir sagen Worte und er öffnet sich für dich oder umgekehrt, dann entsteht Vertrauen. Wenn die andere Person aber merkt, hey, du lügst, es ist nicht wahr, dann entfernt er sich und dann wird die Beziehung immer schwieriger. Und wie wichtig ist es deswegen, dass wir die Wahrheit sagen? Dass wir echt sind. Und es ist ein Charakter Gottes. Gott ist die Wahrheit in Person, er ist die Wahrhaftigkeit und er will, dass sich das in uns und auch damals im Volk Israel widerspiegelt. Aber die nennen sich Volk Gottes, aber haben überhaupt gar nicht danach gelebt. Und Gott sagt, hey, das spiegelt mich nicht wieder, eure Beziehungen brechen auseinander, aber ihr merkt es nicht. Ihr seid so verblendet. Das Spannende ist, die Israeliten haben ganz viele Argumente gefunden, warum es normal ist. Ja, das macht doch jeder. Außerdem, wenn ich es nicht mache, dann kann ich kein Geld verdienen. Wie soll ich denn reich werden, wenn ich ehrlich bin, dann werde ich ja arm. Und Jeremia schlussfolgert dann ein paar Kapitel weiter Folgendes. In Jeremia 17 sagt er, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Also Jeremia sagt, wenn jemand die Fähigkeit hat, zu betrügen und hinterlistig zu sein, dann ist es das Herz des Menschen. Krass, oder? Er sagt, wir Menschen haben ein Herz, das uns selbst betrügen kann und wir merken es nicht. Ja, welche Berge an Argumenten und Begründungen führen wir manchmal auf, um uns selber zu rechtfertigen, um unsere Entscheidung zu zementieren und wir merken es gar nicht. Und Jeremia sagt, ja, so sind wir Menschen oft. Wir sind so, weil unser Herz so ist. Und es ist grundlegend wichtig, dass ich in meinem Leben diese Analyse mal annehmen. Kannst du auch sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch ein Herz, das mich betrügen kann. Es kann sein, dass ich mich täusche. Es kann sein, dass mein Wasser so ist und ich merke es gar nicht. Wenn ich die Haltung habe, ist es sehr gut, weil dann kann sich auch was korrigieren, dann kann sich was verändern. Schwierig ist es, wenn es mit dem Herzen stimmt, aber immer nur für die anderen. Wenn ich selber sage, ja, hey, auch in meinem Herzen kann es sein. Und manchmal sind wir da unterwegs mit unseren Entscheidungen und wir gehen einen bestimmten Weg, ja, und wir gehen den falschen Weg und wir merken das dann irgendwann mal, aber wir sind schon ziemlich weit gekommen. Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht. Du bist ziemlich weit gekommen und du denkst, jetzt bin ich an einem Punkt und ich kann nicht mehr zurück. Jetzt bin ich schon zu weit. Ich bin auf diesem Point of No Return. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Und dann sind wir an diesem Punkt und denken, wir müssen immer weitermachen, weil jetzt kommen wir ja eh nicht mehr zurück, ja. Und vielleicht dieses Beispiel im Baumarkt, jetzt habe ich schon diese ganzen Geräte in meine Tasche eingepackt, ich bin an der Kasse, ich habe die Kreditkarte, es gibt 30% Rabatt, jetzt bin ich schon da. Ich merke, eigentlich ist es eine blöde Entscheidung. Ja, aber jetzt kann ich ja nicht mehr zurück, oder? Ich kauf's. Oder du flirtest mit deiner Arbeitskollegin über Wochen, ne? Du hast Frau und zwei Kinder daheim. Ja, aber jetzt habt ihr schon einen Termin abgemacht, das Date und das Hotelzimmer ist schon gebucht und du bist schon da und du merkst irgendwann, hey, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, das kann ich nicht machen. Und denkst, ja, aber jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wie viele Menschen gibt es auch, die sagen, hey, ich bin in meinem Job, ich bin total unglücklich, das passt überhaupt nicht, ja, es ist wie ein Gefängnis, fühlt sich meine Arbeit an. Und dann in einem Gespräch, ja, vielleicht kannst du mal mit deinem Chef reden oder vielleicht ein Coaching in Anspruch nehmen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du einen anderen Job wählst. Und dann sagt die Person einfach nur, ach, das bringt ja sowieso nichts. Ich bin jetzt schon so weit gegangen, schon so viele Jahre bin ich in meinem Job. Da kann ich ja jetzt eh nicht mehr zurück. Dieser Point of No Return. Weißt du, das Wunderbare ist, du kannst an dem Punkt, wo du stehst, zurückgehen. Du musst nicht weitermachen. Wenn du merkst, hey, das war eine schlechte Entscheidung, dann geh doch wieder zurück. Das Tolle ist ja, dass Gott diese Propheten immer wieder geschickt hat. Warum hat er sie geschickt? Damit sie Stopp sagen und wieder zurückkehren. Jeremia sagt dann später in Kapitel 17, Vers 10 folgendes: Ich, der Herr, bin es, der das Herz durchschaut. Ich, der Herr, kann es prüfen. Ich, der Herr, sehe das Herz bis ins Innerste. Und Gott schickt die Propheten, weil er sagen will, es gibt ein Return. Vielleicht sagst du, okay, ich habe mich falsch beurteilt, aber Gott hat mir das gezeigt. Und er hat es dir gezeigt, damit du Stopp sagst und dass du weißt, es gibt ein Return. Du kannst wieder zurückkommen. Jesus selber sagt, kurz bevor er zum Vater gibt, dass er uns den Geist Gottes schenkt, und er beschreibt dann diesen Geist Gottes folgendermaßen: Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also Gottes Geist hat die Eigenschaft, dir Dinge aufzuzeigen, die du selber gar nicht wahrnimmst. Er führt dich in die Wahrheit. Nächsten Sonntag werden wir ein bisschen mehr darüber reden, wie ich das Wasser vielleicht auch filtern kann, damit es wieder ein bisschen klarer wird für mich. Aber heute möchte ich einfach die zwei Dinge nochmal festhalten. Das eine, egal wo du gerade stehst, es gibt einen Return. Okay? Du kannst zurück. Du musst nicht denken wie dieser Roulette-Spieler, ja, jetzt habe ich 1.000 Euro schon verzockt in der Spielhalle. Jetzt muss ich immer weitermachen, weil ich muss ja die 1.000 Euro wieder zurückbekommen. Nee. Warum schickt denn Gott immer wieder Propheten, damit wir umkehren? Und ganz am Ende, als nichts mehr hilft, schickt Gott seinen eigenen Sohn Jesus. Gott schickt seinen eigenen Sohn Jesus, der den Weg zu uns aufmacht, bis in unser Leben hinein. Warum? Denn um uns zu zeigen, schau mal, zwei Dinge. Ich habe dich unheimlich lieb, aber ich will dir auch aufzeigen, wo du auf dem falschen Weg bist. Ich gehe den Weg bis ans Ende, ich sterbe am Kreuz, um zu zeigen, dass jeder von uns Dreck am Stecken hat. Jeder von uns hat Sünde, jeder von uns trifft falsche Entscheidungen. Aber gleichzeitig liebe ich dich so sehr, dass du immer wieder zurückkommen kannst in die liebende Hände des Vaters. Ich meine, deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist ja am Kreuz gestorben, genau dafür, um mir zu zeigen, Ruben, es kann sein, dass du dich selbst betrügst. Es kann sein, dass Dinge in deinem Leben, die du entschieden hast, die andere verletzt haben, wo du Schuld auf dich geladen hast, mir und anderen gegenüber. Aber ich bin für dich gestorben und ich liebe dich so sehr, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass du zurückkommst. Das ist Kern vom christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist anders wie das Denken, beispielsweise das Karma-Denken, ja? Das wir stark im Hinduismus und Buddhismus sehen. Da bist du in deinem Leben, ist einfach die Konsequenz von deinem früheren Leben, das war's. Ja, ob es dir gut geht oder schlecht geht, du kannst eigentlich nicht viel ändern, vielleicht dann wieder in deinem nächsten. Aber im christlichen Glauben kannst du jetzt, da wo du jetzt stehst, zurückkommen zu Gott. Es gibt einen Point of Return. Das ist das eine. Und das andere, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, vielleicht bist du jetzt, sagst du, ja, bei mir gibt es das gar nicht, dass ich irgendwie viel zu weit gegangen bin, aber dass du eine Grundhaltung gewinnst und dass wir das alle gewinnen: Ich möchte immer wieder sensibel sein für Korrektur in meinem Leben. Ich möchte, dass der Geist Gottes mir Dinge aufzeigen kann. Es kann sein, dass ich in meinem Verhalten zu meinen Menschen in meiner Beziehung, zu meinem Geld oder zu anderen Dingen, dass ich Entscheidungen treffe und ich merke gar nicht, dass die falsch sind. Und ich möchte, dass Gott auch da reinsprechen kann, durch andere Menschen, durch Situationen, durch sein Wort. Dass ich diese Haltung in mir bewahre. Und dass ich sage, ich glaube, dass Jesus mich so sehr liebt, dass er mich immer wieder an die Hand nimmt und mich verändert. Ja, wir sind gespannt, wie Gott uns führt, auch in den nächsten Wochen mit diesen Entscheidungen. Und ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir das ernst nehmen, dass wir vor Gott kommen und dass er uns immer wieder prüfen kann auf unserem Weg. Amen.